und herzlich willkommen zu unserem 33. Bisacast. Heute geht es bei uns mal ein bisschen kreativeres Thema, nämlich um Fanarts. Was man sich darunter genau vorstellen kann, wie man eine Fanart macht, wie man eine Fanart publizieren kann und so weiter und so fort. Mir dabei sind Nille.
Jo.
Und als Gastsprecherin aus dem Bisa-Board haben wir noch Amarok dabei, die dort auch im Fanarts-Komitee ist.
Hallo.
Muss man erst mal fragen, machst du selber Fanarts, beziehungsweise welche Fanarts machst du?
Also, ich zeichne eher seltener Pokémon, so, weil ich mit der ganzen Stilistik nicht so klarkomme. Aber wenn, dann mache ich eigentlich einfach nur so die Pokémon, die es gibt, guck, was gefällt mir davon und mal die dann.
Okay. Ja, Fanarts kann ja eigentlich zu jedem Thema geben. Also wir werden uns heute hauptsächlich natürlich mit Pokémon-Fanarts beschäftigen, aber man kann eigentlich zu jeder Serie und zu jedem Gegenstand eine Fanart machen. Also ich habe schon Fanarts für Toast gesehen.
Gibt es ein Fandom zu Toast?
Keine Ahnung, aber ich kenne Bildchen mit süßen kleinen Toastscheiben.
Cool. Genau, gucken, was sind denn eigentlich so Fanarts? Also, was kann man sich darunter vorstellen? Sind das jetzt nur Zeichnungen oder was ist das so?
Also ein Fanart ist prinzipiell jede Art von Kunst, die sich mit einem Thema, einem Fandom auseinandersetzt. Speziell, wir meinen jetzt die Zeichnungen, also alle Arten von Bilder, die mit, die eben Pokémon behandeln, die teilweise auch eigene Geschichten zu Pokémon entwickeln. Mit dazu zählen unter anderem auch natürlich ein bisschen Spriting, sprich Pokémon nachspriten, eigene Pokémon entwickeln, das ist auch eine Art davon. Man kann natürlich auch direkt Fanarts basteln, dass manche Leute kriegen das sind da total aus Backofen hier total die tollen Sachen zu machen oder Plüschis zu nennen, das ist genial. Prinzipiell eigentlich jede Art von Möglichkeit. Also man kann auch was in Photoshop machen. Und ja, ich glaube, man kann mit fast jeder Begabung eine Fanart machen, oder?
Ja.
Was war das Kurioseste, was du so bisher gesehen hast?
Da hat irgendwer eine Torte gebacken und der hatte einen Pikachu-Kopf.
Süß. Also das ich schon teilweise gesehen habe, waren Pokémon aus Gegenständen gelegt. Einfach auf dem Boden aus bunten Gegenständen ein Pokémon gemacht.
Ist auch nicht schlecht.
Klingt total genial. Ja, und was es eben auch immer wieder gibt, sind so richtig professionelle Sachen. Also wir haben da auch im Bisa-Board einige Leute, die zum Beispiel dann total geniale Plüschtiere nähen können, die dann wirklich aussehen, als kämen sie aus dem Laden und solche Sachen. Und wirklich schon denkt, das ist Fanart auf einem guten Niveau.
Ja, das ist meistens immer richtig beeindruckend.
Ist natürlich aber auch so, dass es gibt wie in jedem anderen Ding gibt es halt auch Fortgeschrittene und Einsteiger, aber wie fängt man mit Fanart am besten an?
Im Prinzip, man sucht sich eigentlich irgendwas, was man gerne mag. Also in meinem Fall habe ich mir dann einfach mal ein Pokémon rausgesucht, was ich gerne mochte. Hab gedacht, ja gut, das möchte ich jetzt mal in Szene setzen und hab's gemalt. Mehr oder weniger schön.
Seit wann machst du das jetzt schon?
Oh Gott. Muss ich jetzt mal nachdenken. So konzentriert aufs Zeichnen und dann auch aufs bessere Zeichnen seit ein paar Jahren. Also noch nicht so wirklich lange.
Und ja, wie kommt es jetzt eigentlich, dass du jetzt hier bist? Also hast du jetzt irgendeine besondere Verbindung zu dem Thema, falls dich Leute nicht kennen?
Zeichnen interessiert mich halt immer. Also ich zeichne in meiner Freizeit ziemlich viel, nicht nur Fanart, aber unter anderem Fanart halt.
Lille, jetzt so, du bist ja der Laie von uns quasi. Ich habe vorhin schon gemeint, eigentlich so die Fachjargonbremse, dass wenn Amarok und ich da uns zu sehr im Thema verlieren, dass Nell uns wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt.
Genau, ich habe eigentlich gar keine Ahnung davon. Ja, bin auch künstlerisch absolut unbegabt.
Aber ich sag mal, welche Fanart, das klingt blöd, fasziniert dich am meisten?
Das ist schwer zu sagen. Also, es kommt dann wirklich auf die Qualität des Werkes an und nicht unbedingt auf die Art, wie es gemacht wurde. Aber was ich mir gerne angucke, sind Basteleien. Also Bilder werden oft relativ schnell relativ ähnlich. Aber so Basteleien, da gibt's so tolle Sachen und so verschiedene Sachen, da gibt's ja noch viel mehr Möglichkeiten als mit Stift und Papier. Oder was mich auch früher so vor ein paar Jahren interessiert hat, war Spriting. Da habe ich auch ein paar Amateurversuche hingelegt, aber ja, das finde ich immer ganz lustig.
Ja, das habe ich auch mal ausprobiert, aber es ist so fisselig. Muss man viel Geduld haben. Wenn man ja wirklich Pixel für Pixel setzen muss. Ich weiß nicht, hast du das schon mal ausprobiert, Amarok?
Ja, ich sprite auch hin und wieder mal was. Finde ich ziemlich lustig, aber es ist so zeitaufwendig, dann verliere ich irgendwann die Geduld.
Ja, das geht mir genauso. Wobei eigentlich auch jede gut gemachte Fanart nicht so zeitaufwendig ist.
Ja, natürlich. Aber Spriting, das ist so klein, das Endergebnis ist auch so klein. Dann habe ich persönlich immer so das Gefühl, ja, verdammt, das hat sich jetzt gar nicht gelohnt, da so viel Arbeit reinzustecken.
Ich weiß, was du meinst. Vor allem, man selber genutzt jetzt Pixel neben Pixel neben Pixel neben Pixel und das stundenlang. Ja, mal, dann kommt man wenigstens ab und zu neuen Arbeitsschritt, dass man sagt, okay, ich höre jetzt auf mit der Koloration, ich nehme mal eine andere Farbe, ich nehme ein anderes Material.
Ja, Sprites werden jetzt, ich weiß nicht, wie lange das jetzt noch passiert. Es gibt ja keine neuen Sprites mehr.
Es
Also.
gibt schon noch Sprites, halt eher so die Sprites für im Team, für in der Box.
Das sind nur Icons, also die sind so klein, damit betreibt man normalerweise kein Spriting, da sie wirklich zu klein sind, um da irgendwas Anständiges mitzumachen, was sich von Umfärben oder so
Ja.
unterscheidet.
Ja, umfärben ist halt das Einzige, was noch geht. Man kann natürlich auch jetzt drastisch was verändern. Also die Veränderung, weil sie jetzt von Glurak zu Mega Glurak X, das will man dann schon sehen, aber das stimmt schon. Das sind kleine Sachen.
Und so ein Model zu verändern, ist ja noch immer was ganz anderes, was viel schwieriger ist.
Oh ja. Wird aber, glaube ich, irgendwann früher, später werden die Fans rauskriegen, wie das funktioniert. Dann werden auch plötzlich die total schön nachgemachten Pokémon auftauchen.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass einige Spriter sich dann zur Aufgabe nehmen, alle Pokémon von der 6. Generation jetzt neu zu spriten, dass man sie auch dann irgendwie verwenden kann.
Das gibt es ja schon. Also die ersten Sprites sind schon aufgetaucht. Das war 3 Monate vom Release, glaube ich. Das war im Sommer.
Oh, gut.
Da hat sich jemand die Mühe gemacht, tatsächlich die beiden Protagonisten und alle Starter, also Erstentwicklungen, gesprited.
Oh.
War aber auch schon wieder so geil, dass man sich gedacht hat, okay, manche Ingame-Pokémon, die man schon gesehen hat, sind nicht so gut geworden wie das, was teilweise die Fans hinkriegen.
Ja, das fällt mir auch immer wieder auf, wenn ich auch die neueren Editionen spiele, dass die teilweise die Sprites einfach nicht so aufwendig gemacht sind.
Ja, also mir ist es ganz krass aufgefallen in Hardcore Soul Silver. Hat man irgendwie gemerkt, die kamen zu schnell. Die Sprites waren teilweise das ist dann, wenn einem Laien auffällt, dass die Anatomie nicht stimmt in einer Ingame-Grafik, dann ist das schon blöd.
Ja.
Wenn dann irgendwie, ich weiß noch ganz krass, was bei Aquana, wo dann irgendwie plötzlich der Oberkörper viel zu lang gezogen war und es hat gar nicht mehr gepasst. Ja, es gibt ja nicht nur Spriting, gibt ja auch eben das größte Ding, ja, oder? Zwei größte Dinge sind ja wirklich Basteleien und Malereien. Beide irgendwie gleichsam beeindruckend sein können. Wobei natürlich Malerei schon irgendwie noch, ja, noch mehr betrieben wird, würde ich sagen. Also Fanarts malen.
Es ist natürlich auch einfacher, erstmal wahrscheinlich für die meisten ans Malen ranzugehen und damit anzufangen, als jetzt mit dem Basteln. Also, man braucht ja normalerweise weniger Materialien, um mal einzusteigen ins Thema jetzt als Laie.
Weniger Materialien schon, aber wenn ich so drüber nachdenke, manchmal ist es einfacher, etwas zu machen, als es zu zeichnen. Wenn man jetzt zeichnerisch nicht unbedingt so begabt ist, aber es einfach in den Händen so ein Gespür hat, dann weiß auch nicht. Manchmal ist es Je nach Material. Wenn man mit einem Material gut klarkommt, kann man damit die tollsten Sachen machen.
Ja, kommt halt auch immer auf die Art an, wie man es macht eben so. Es gibt Leute, die haben übelst das Talent fürs Zeichnen. Es gibt Leute, die können anderen dafür aber die besten Plüschis machen und so. Das ist von Person zu Person unterschiedlich. Eben. Und man kann die Arten zu Fanarten auch gar nicht unterscheiden.
Ja, das ist es. Es ist wirklich wahnsinnig, was da oft rauskommt. Aber jetzt mal ein bisschen aufs Zeichnen zu gehen. Wie zeichnest du am liebsten?
Eigentlich mit meinen Ölkreiden, die habe ich vor ein paar Monaten so als mein favorisiertes Medium entdeckt, mit traditionellen Bleistiften und mit Aquarellfarben eigentlich.
Aquarell ist ja schon schwieriger.
Geht, also ich komme damit halt ziemlich gut klar. Dann, ja.
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 Ja, okay. ja, Nille.
Ja.
Ich muss dir leider die fiese Frage stellen. Hast du schon mal was gemalt und wenn ja, wie sah es aus?
Ja, ich habe mal gezeichnet, aber mein zeichnerisches Können beschränkt sich darauf, mit Blei- und Buntstiften Pokémon nachzumalen oder generell irgendwas. Also nachzeichnen geht eigentlich, das ist nicht das Problem, aber ich bin in der Hinsicht, meine Kreativität liegt nicht im Künstlerischen.
Ja.
Also da bin ich einfach, mir fallen da nicht wirklich Dinge ein, die ich zeichnen könnte. Keine Ahnung, ich bin da einfach nicht der Typ zu.
Okay, also das ist schon eine andere Idee.
Genau, ja, also ich habe manchmal so, keine Ahnung, Link mal gemalt in irgendwelchen Posen von Phantom Hourglass, der Stil, der so wenig Details hat, dass ich das auch noch hinkriege.
Wobei ja Detaillos nicht teilweise das einfacher macht. Ich muss ehrlich sein, ich finde es am schwierigsten, das Pokémon, das ich am schwierigsten malen finde, ist lustigerweise Mew. Obwohl ich Mew total oft male und total liebe bei Mew, aber ich weiß nicht, es ist schwierig. Und dann gegen so Giratina, Dialga, also geht eigentlich im Vergleich dazu. Ich weiß nicht wieso.
Mysteriös.
Ja.
Ja gut, das kommt dann wahrscheinlich immer auf die Person an. Aber Ditto sollte ja nicht so schwer sein, oder?
Also je nachdem, wie genau man es nimmt. Wenn man natürlich jeden Winkel, jeder Kurve,
Na gut, das Ding ist so schwabbelig, das kannst du zeichnen, glaube ich, wie man möchte.
Ja. Wahrscheinlich reicht einfach, wenn du einen lila Fleck mit zwei Augen machst und jeder weiß, dass es Ditto ist.
Genau. Solange du die Augen richtig hinkommst. Zwei Striche.
Komma Strich, fertig ist das Ditto-Gesicht. Das ist auch eine Sache, die ich bei Fanarts. Das, was eigentlich eine richtig gute Fanart ausmacht, ist ja auch, wie viel Liebe da quasi drin steckt. Es geht nicht nur darum, wer hat die geilste Technik, man macht das jetzt schon 20 Jahre lang und kann malen wie noch was. Oft sind ja auch richtig tolle Sachen dabei, weil jetzt eher Künstler, wo du jetzt sagst, okay, es ist jetzt nicht der allerbeste, aber wenn da jemand mit richtig viel Liebe und Ideen dran steckt, denke ich mir schon mal so, wow, der hat Ideen, der kommt auf was, das ist super.
Wenn ich denn jetzt irgendwie mit dem Fanart anfangen möchte oder auch mal was gemacht habe und es zeigen möchte und, keine Ahnung, ein bisschen Feedback dazu haben möchte, wo wende ich mich denn da dran?
Ja, eine gute Frage, die jetzt natürlich auch gar nicht gestellt kam und auf das ein bestimmtes Thema anspielt, nehme ich an.
Genau, da ich ja keine Antwort mehr habe als Kunstleiter, versuche ich wenigstens ein bisschen zu moderieren.
Wo haben wir gesagt, kommt Amarok her?
Aus dem Weltall.
Ja, ich bin ein Pipi.
Kannst du auch singen wie ein Pipi?
Nein. Außerdem singt Pummeluft doch. Nicht Pipi. Ach doch, stimmt.
Amarok wurde von ihrem Heimatplaneten, dem Mond, verschoben und verstoßen, weil sie nicht singen konnte und ist dann Zeichnerin auf der Erde.
Ja. Und sitzt deswegen auch im Bisa-Board-Fanarts-Komitee.
Ja.
Bisa-Board, was ist das denn? Das hat doch Flammchen noch nie gehört.
Ja, um jetzt mal ein bisschen aus der Albernheit rauszukommen und wieder aufs Thema zurückzukommen, ist natürlich auch klar, wenn man Fanarts machen möchte, man braucht Feedback, man braucht Aufmerksamkeit, man braucht irgendeine Plattform, wo man die Fanarts hinpacken kann. Wenn man die ganze Zeit nur mit zu Mami und Papi rennt und guck mal, was ich gemalt habe, sagt, dann hängt sie ihn irgendwann auch zum Hals raus.
Und vor allem wird man dann kein konstruktives Feedback erlangen.
Das ist wahr.
Ja.
Ja, für sowas gibt es eben dann zum Beispiel ganz verschiedene Seiten. Es gibt generelle Seiten wie DeviantArt, wo man jede Art von Kunst hochladen kann. Viele Leute laden es an Facebook hoch, wenn man das machen möchte. Allerdings ist da nicht unbedingt gegeben, dass sich das Leute auch angucken, die Ahnung davon haben. Das ist wirklich eher schon bei so speziellen Seiten gemacht. Fällt dir jetzt noch eins ein? Haben wir noch? Was ist DeviantArt?
Instagram.
Ja, das ist auch so eine Sache für alles eigentlich.
Ja.
Also wirklich eine Künstlersetzung ist eigentlich nur DeviantArt. Oder eben so spezialisierte Sachen wie eben das Bisa-Board, wo wir auch einen sehr schönen großen Fanart-Bereich haben.
Ja. Ja, da kann man halt seine Bilder alle hochladen in einer eigenen Galerie, kann dann auch von Usern, von denen man eigentlich sicher sein kann, dass sie ein bisschen was von der Materie verstehen, kann man von denen Kritik bekommen, konstruktive Kritik, durch die man sich dann verbessern kann, man kann sich Tipps abholen. Das ist immer sehr hilfreich, finde ich persönlich.
Ja, also ich bin ja, muss ich jetzt mal dazu sagen, Moderatorin da im Fanart-Bereich, schon seit fast einem Jahr. Und es ist halt so, dass es geht nicht nur darum, dass man eben sein Selbst sein kann, das Komitee an sich ist ja auch dafür da, eben um genau gezielt Kritik zu geben, die auch qualitativ ist. Dementsprechend, wenn Komiteemitglieder eingestellt werden, suchen wir die halt auch danach aus, wie gut sie Kritik geben können, wie viel Ahnung sie danach haben, damit das eben gewährleistet ist. Dann gibt es natürlich auch extra im Profibereich für die besonders Guten, aber generell kann jeder hingehen und sein Zeug zeigen, jeder bekommt die gleiche Aufmerksamkeit, das hoffe ich zumindest.
Ja, also.
Ich habe eher immer das Gefühl, dass in dem Moment, wo man so, keine Ahnung, an einem bestimmten Niveau traut sich keiner mehr was sagen, dann bekommt man eher weniger Feedback. Das heißt, wenn man es anfängt, bekommt man total viel Feedback und dann später gar nicht mehr.
Ja, ich glaube, das liegt aber auch ein bisschen daran, dass Anfängerbilder, da findet man eher mal Dinge, die man kritisieren kann. Und wenn man so ein gewisses Niveau erreicht hat, wo es dann schwieriger ist, mal Fehler zu finden, dann ist es natürlich meiner Meinung nach auch sehr viel zeitaufwendiger, da einen Kommentar zu schreiben.
Ja, das merke ich selber immer wieder. Ich habe ja auch mein Thema wurde in den Profibereich verschoben und das fand ich an sich total toll, aber jetzt kommen halt einfach irgendwann keine Kommentare mehr. Egal wie viele Bilder ich poste, ich selber sitze da und denke mir, das sieht schlecht aus, das sieht schlecht aus, das gefällt mir nicht, das hätte ich besser machen können. Ja, und es fällt sonst niemandem auf. Daher glaube ich, kann man froh sein, wenn man noch Anfänger ist, und damit bekommt man noch wirklich viele Verbesserungsmöglichkeiten. Und später muss man sich halt immer mehr selber helfen, was wirklich man. Je besser man wird, desto weniger bekommt man auch gesagt von anderen. Dann wird man auch ein Stück weit selbstständig.
Selber die Fehler zu erkennen, ist ja auch immer sehr nützlich, finde ich persönlich. Also.
Ja, es ist einfach nur gemein, wenn man seine eigenen Bilder kaum mögen kann, weil man eben überall nur Fehler sieht, wo andere sagen: Wow, das ist doch toll.
Ja.
Also geht's ja auch immer so?
Ja, an sich schon. Also ich gucke mir halt meine Bilder an. In dem Moment, wo ich sie gemalt habe, finde ich sie total toll. Dann gucke ich sie 2 Tage später an und dann denke ich so, was habe ich getan?
Ja, genau.
Nur so, what?
Ja.
Und dann, nein. Und ich verstehe nicht, wie Leute sie dann toll finden können. Und na.
Ganz genau so. Also muss eine Künstlerkrankheit sein.
Ja, eindeutig.
Um nochmal generell ein bisschen darauf zurückzukommen, vielleicht ein bisschen erzählen, wirklich, wie man mit einer Fanart anfängt oder allgemein, wie kommt man zum Zeichnen, welche Materialien benutzt man, was könnte man einem Anfänger hiermit auf den Weg gehen?
Ich denke, anfangen kann man einfach damit, dass man ein bisschen rumprobiert, schaut, was liegt einem am ehesten, auch was das Medium angeht. Ich denke, jeder hat mal als Kleinkind angefangen, mit Buntstiften Kreise auf ein Papier zu malen. Oder andere geometrische Formen. Und ich denke, wenn man das jetzt aufs Fanart überträgt, wenn man da jetzt anfängt, mal ein Ditto zu malen oder ein Mew oder ein Pummeluft, die sind ja...
Schwierig.
Mag sein. Also so Formen, die ein bisschen einfacher sind, weil Mew besteht ja auch nur aus einem Kreis, einem länglichen Kreis und ein paar Ovalen.
Und noch ein paar Kreisen einfach.
Und noch ein paar Kreisen. Ist es einfach so, dass man dann langsam schauen kann, wie baue ich das am besten auf Und ich denke, mit jedem Bild, das mit jedem Bild, bei dem man auch scheitert, erlernt man ja Neues dazu.
Nille, wenn du jetzt anfangen müsstest, eine Fanart zu zeichnen, oder allgemein eine Zeichnung anfangen müsstest, das wäre deine erste Frage. Was würde dich da interessieren?
Erstmal würde mich interessieren, was ich überhaupt für Materialien brauche, und das kommt ja dann schon wieder darauf an, was ich überhaupt machen möchte. Das ist, oder allgemein Proportionen sind, glaube ich, auch ein großes Thema eben. Wenn ich jetzt anfange, würde ich erstmal Sachen vielleicht abmalen, um ein Gefühl zu bekommen. Aber ich würde mir wahrscheinlich dann erstmal irgendwie Tutorials angucken, im Leaserboard oder auch auf anderen Seiten, um dann ein bisschen so den Dreh rauszukriegen.
Also das Ding ist tatsächlich, woran wirklich viele zum ersten Mal scheitern, sind, glaube ich, echt die Materialien. Oder ich weiß nicht, wie siehst du das? Du siehst ja auch immer gerade so, besonders die Einsteigersachen im Leaserboard.
Ja, die versuchen sich dann an den, ich nenne sie mal fortgeschritteneren Methoden, so zum Beispiel digitales Zeichnen, wo sie dann halt mit der Maus versuchen, irgendwelche Dinge bei Paint zu malen, was dann einfach in den meisten Fällen nicht so gut wird, weil sie einfach nicht wissen, worauf sie achten müssen. Deshalb würde ich eigentlich jedem Einsteiger empfehlen, man nimmt sich einen Bleistift und ein leeres Blatt Papier und schaut damit mal, was man damit anstellen kann. Und dann kann man sich ja immer noch überlegen, ob man jetzt anfangen möchte, digital zu zeichnen oder ob man traditionell bleibt und mit Buntstiften oder Aquarellfarben oder so malt.
Ja, das ist schon. Also ich habe ja selber mit 3 habe ich tatsächlich schon angefangen, es so vor mich hinzukritzen. Dann irgendwann mit 16 habe ich wirklich da angefangen, direkt zu üben und so jetzt. Ja. Letztes Jahr habe ich dann da einen Kurs gemacht, weil ich jetzt ja momentan Ausbildung zur Grafikdesignerin mache, also Berufsfachschule. Und das ist wirklich das Essentiellste in der Zeit, was ich gelernt habe, ist, wenn man drauf loszeichnet und das wirklich, und irgendwann wirklich ein super Gespür hat und so, dann ist das total toll, dann kann man schon richtig tolle Bilder machen. Aber richtig, richtig gute Bilder wird man nie machen können, ohne ein gewisses theoretisches Wissen. Und ich glaube, es ist einfach so der Punkt, was vielen schwerfällt, einfach einzusehen, dass man dass einfach ein bisschen Theorie dazugehört, die man wissen muss. Es ist auf der einen Seite viel ausprobieren, wie reagiert diese Farbe, wie reagiert jenes Material, das ist schon wahr. Aber manche Dinge muss man einfach wissen, wie es gehört. Und zum Beispiel sowas wie Anatomie des Menschen, das muss mal gelernt sein, weil ansonsten, nicht nur für Fans, sondern auch allgemein, ist es schwer, ab einer gewissen Stufe weiterzukommen, finde ich.
Ja, es ist im Allgemeinen auch schwer, sich, wenn man sich falsche Dinge schon so angewöhnt hat, sie wieder bewusst abzutrainieren und richtig zu erlernen.
Das sehe ich ja oft, wenn ich Kommentare gebe. Viele machen es ja, dass sie Mangas zeichnen. Weil zuerst kriegt man natürlich den Eindruck, dass Manga einfacher ist und sowas ist es eigentlich gar nicht, weil Manga eine sehr eigene, sehr eigenwillige Sache ist. Und um gute Mangas zu zeichnen, also quasi einen entfremdeten menschlichen Körper, muss man auch erstmal gelernt haben, wie sich der menschliche Körper funktioniert. Und ich sag immer wieder jedem, zeichnet richtige Menschen. Zeichnet vom Foto ab, Eltern, Freunde, was auch immer zeichnen. Das ist das Beste, was es gibt. Wenn man einmal begriffen hat, wie Anatomie funktioniert, dann kann man das auch total leicht auf was anderes übertragen und das mit Tieren üben, die ja letztendlich auch zu Pokémon werden.
Ja. Wenn ich dann irgendwann mal eine Künstlerkarriere anstreben sollte, werde ich das dann machen. Ich sage euch Bescheid.
Ja, es ist für uns ein schwieriges Thema, weil wir versuchen zu erklären, was eine Fanart ist und halt versuchen, wie man da reinkommt. Aber halt, wir sind es gewohnt, auf spezielle Bilder hinzukritisieren. Jetzt einfach mal so ohne Beispiel rauszusagen, was man machen kann, ist einfach schwieriger, wie wenn man ein konkretes Beispiel vor sich hat, irgendwas, wo man sieht, okay, das ist falsch, hier kann man ansetzen, da kann man ansetzen. Ist es schwer zu erklären, wie man malt, oder? Ich finde es gerade ein bisschen knüppelig. Wir hätten als Gastsprecher jetzt irgendwie so einen Anfänger gebraucht. Nille, magst du mal unseren Anfänger spielen?
Hallo, ich bin Anfänger Nille. Jetzt muss ich mich ganz doll verstellen und mein gesamtes Fanartwissen mal hinten dran stellen. Okay, jetzt bin ich Anfänger.
Metamorphose. Ja, stell uns Fragen.
Ich stelle euch Fragen, okay. Gut. Ich habe mir jetzt alles zusammengebaut, zusammen gekauft, um anzufangen zu zeichnen. Also schöne Stifte und so weiter. Ich möchte jetzt, sagen wir mal, einen Deoxys zeichnen, weil das zufälligerweise das Lieblings-Pokémon von jedem ist. Also, wie fange ich da an? Was mache ich denn?
Also, lieber Nille, erstens muss ich dich von deiner Fehlannahme korrigieren, dass Dioxys nicht das Lieblings-Pokémon von jedem ist. Aber wahrscheinlich meinst du damit einen ganz bestimmten Bisercast-Moderator, dem du gerne ein Bild schicken möchtest, nicht wahr?
Genau.
Ja, wie würdest du jetzt da rangehen, Amarok?
Ich würde dir empfehlen, Nille, dass du dir erstmal anschaust, wie sieht Dioxys aus, so was weiß ich, von vorne, von hinten, von der Seite, von oben, von unten, dass du dir mal anschaust, wie könnte es aussehen, und dann guckst du vielleicht nach Bildern, suchst dir eine Pose raus, die dir gefällt, am besten irgendeine, die eher einfach ist, Dioxys entstehend zum Beispiel, und überlegst dann, aus welchen Formen das Pokémon aufgebaut ist, weil ich persönlich finde es immer sehr schwer, wenn das einfach nur so die Outlines von etwas zu zeichnen, das gleich sofort super aussieht, das geht nicht, das kriegt man nicht hin.
Es gibt Leute, die können das, die haben das schon ewig geübt, aber tatsächlich ist es so, dass wenn du noch nicht 40 Jahre lang zeichnest, dann schafft man es nicht, perfekte Outlines hinzukriegen ohne Skizze.
Ja, also dann überlegst du, aus welchen Formen ist das aufgebaut. Köpfe sind meistens einfach durch einen Kreis darzustellen. So malst du zum Beispiel für Dioxys Kopf einen Kreis, für seinen Körper mehrere Kreise oder vielleicht ein Oval und baust dir so erstmal die Grundform seines Körpers aus Formen auf. Und dann kannst du dir überlegen, kannst du langsam Details einfügen, wie sehen die Arme jetzt genau aus und so baust du sozusagen dein Pokémon Schicht für Schicht für Schicht zum von der einfachen Skizze aus Formen zu wohlgeformten Outlines auf. So gehe ich daran, so würde ich das auch jedem Anfänger eigentlich empfehlen, weil das ist für mich persönlich die sinnvollste Variante.
Was auch immer sehr hilfreich ist, ist, wenn man sich eben anguckt, auf was das Pokémon basiert, dass man, wenn man jetzt sagen möchte, ich möchte gerne Sphinx malen, dass man überlegt, okay, Sphinx basiert auf einem Fuchs, gucke ich mir erstmal Bilder von Füchsen an, wie laufen Füchse, wie bewegen sich Füchse, wie halten sich die, und dass man versucht, das auf das Pokémon zu übertragen, weil ich denke, dadurch kann man auch schon mal sehr viele Fehler vermeiden, die sonst eventuell passieren würden.
Ja, wobei manchmal die Anatomie der Pokémon ja doch relativ stark von der von echten Tieren abweicht.
Auf alle Fälle, aber halt einfach so mit der Bewegung, weil es ist, wenn man jetzt nicht zufällig einen Fuchs als Haustier hat oder jeden Morgen auf dem Schulweg einzieht, dann ist es schwer, sich vorzustellen, wie ein Fuchs läuft, wie sich der bewegt. Das kann man, es sieht dann meistens leider oft nicht so aus, wie es aussehen sollte.
Ja, womit ich als Anfänger wahrscheinlich ein Problem hätte, ich habe jetzt mein Dioxys schon abgezeichnet, also schön stehende Position, genauso wie auf meinem Bild, das ich habe, aber wie kann ich jetzt Posen variieren, also mal was Eigenes machen, was nicht einfach abgezeichnet ist und standardmäßig.
Also das Wichtigste ist sowieso, wenn du anfängst, nicht stark aufdrücken. Immer ganz leicht aufdrücken, sodass du das Problem, dass du wieder radieren kannst oder das Furchen im Papier bleiben. Und dann kannst du zum Beispiel auch einfach das, was du hast, ein bisschen verändern. Eine Pfote heben, eine Pfote senken, die Beine leicht verdrehen. Und du guckst dir einfach mehrere Referenzbilder an und versuchst dir im Kopf vorzustellen, wie deine Pose aussehen würde, und du erträgst es eben auch so mit diesen Kreisen und Formen, mit diesen Ovalen hinein. Du musst natürlich auch darauf achten, wenn man jetzt zum Beispiel immer nur von der Seite gesehen hat, sieht man es von vorne, dann kann das nicht einfach so umgedreht quasi. Man muss man auch darauf achten, dass sich das zum Beispiel verkürzt. Das ist auch jetzt eine Sache, wo ich meinte mit der Theorie, dass du auch einfach wissen musst, wie funktioniert das Perspektive und Verkürzung. Wie geht das, wenn aber sich ein Körperteil das andere verdeckt? Wie sieht ein Brustkorb von vorne aus statt von der Seite? Und solche Sachen. Aber wenn man sich das einmal angeguckt hat, dann einfach rumprobieren, solange bis eine Pose sitzt.
Werde ich dann irgendwann mal machen.
Und wenn man dann natürlich die Outlines so hat, dann muss man sich halt auch noch was mit der Koloration überlegen. Eben gucken, welche Mittel es da gibt. Was passt.
Was sind denn so die beliebtesten Methoden zur Koloration?
Also kann man ja immer überlegen, was man so im Bisserboard oft sieht. Ich meine, was siehst du am öftersten?
Meistens, wenn man jetzt von digitalen Dingen absieht, sehe ich Buntstifte, weil die sind, denke ich, recht einfach zu bedienen. Mit denen kann man auch eigentlich ziemlich gut üben, weil sie sich nicht so viel anders als Bleistifte verhalten. Ich denke, das ist dann ein guter Übergang vom Outline mit einem Bleistift zu Dekoration mit Buntstiften. Bei denen kann man halt auch gut die verschiedenen Dunkelheitsstufen aufmachen, ausprobieren.
Mhm.
Also mit Buntstiften, bei Buntstiften braucht man ja nicht unbedingt verschiedene Nuancen einer Farbe, um auch Schatten setzen zu können. Ist natürlich immer empfehlenswert, meiner Meinung nach, aber man kann es halt auch nur mit einer Farbe machen. Also wenn du eine blaue Fläche hast, die an einer Seite schattiert sein soll, kannst du ja mit deinem blauen Buntstift die Fläche einfach so leicht blau anmalen und kannst dann auf der Seite, die du schattieren willst, kannst du nochmal eine Schicht drüber malen und nochmal. Aber man darf dabei halt nicht so da aufdrücken, sonst wird es einfach nur fettig und glänzend und verschmiert leicht.
Ja.
Da muss man halt immer aufpassen.
Deswegen sage ich auch generell eigentlich immer, nicht so fest aufdrücken, sondern lieber einfach Farbschicht über Farbschicht über Farbschicht. Und dann sage ich auch mit verschiedenen Farben. Man braucht nicht unbedingt zigtausend Farbtöne. Man kann auch schon mit einem ganz einfachen Set mit 12 Buntstiften eigentlich schon eine ganze Menge schaffen, wenn man wenn man sich damit mal näher befasst hat. Es gibt ja auch wirklich zu jeder Technik gibt es tolle Künstler, die ja schon was gemacht haben und sich die einfach mal angucken und sich da die Tricks abgucken, ganz plump. Oder mal, wenn man zum Beispiel im Bilderboard jemanden findet, wo man sagt, okay, der Stil gefällt mir, anschreiben, nachhaken, wie es funktioniert. Und so kommt man am ehesten an neue Tricks und Techniken.
Und wenn ich jetzt, ja, ich habe jetzt noch nichts gekauft, ich weiß gar nicht, was ich jetzt im Bastelladen kaufen soll, habt ihr irgendwelche Lieblingsutensilien, die ihr da gerne benutzt und noch weiterempfehlen würdet?
Tendenziell ja. Klappt jetzt jeder, oder?
Ja.
Was denn so?
Also du hast ja gerade schon gemeint, die Ölpastellkreiden willst du. Findest du sehr toll?
Ja, finde ich ziemlich toll. Ich habe die irgendwann mal geschenkt bekommen von irgendwem. Obwohl die relativ schwer zu bedienen sind, finde ich persönlich, also nachdem ich mich ein bisschen eingearbeitet hatte, fiel es dann auch recht einfach, aber ich kenne andere, die da totale Probleme mit haben.
Ja, ich habe die hier auch zu Hause und ich bin sie grauenvoll.
Das habe ich oft gehört.
Ja, tatsächlich, erst kommt das ein expressionistisches Geschmiere raus, bis man dann mal tatsächlich ein... Nee, ich schaff's nicht. Also was ich immer wieder erzählen will, sind Aquarellstifte, weil ich einfach liebe. Ich habe auch angefangen mit Buntstiften zu malen, bis ich irgendwann feststelle, dass meine Buntstifte eigentlich Aquarellstifte sind. Dann bin ich da einfach mal mit Wasser reingegangen und ich fand das total toll, weil auf der einen Seite man kann die Buntstifte benutzen und kann halt auch mit Wasser so einen richtig tollen Aquarelleffekt erzeugen. Das ist besser wie mit Wasserfarben, weil es nicht ganz so aufdrückt. Es verschmiert nicht so leicht. Das ist eigentlich ziemlich praktisch. Gibt es von Faber-Castell. Ich benutze gerne die von Staedtler, weil die ein bisschen günstiger sind und weil ich da die Farben schöner finde, weil die recht kräftig sind. Mit denen kann man nichts falsch machen. Muss man immer, egal eigentlich mit was es ist, ob man jetzt mit Aquarellstiften malt, mit Aquarellfarbe, die sehr teuer ist und auch für die man eigentlich erst am besten mit Wasserfarbe üben soll. Und ja, oder eben mit Wasserfarbe, Acrylfarbe, immer dickeres Papier nehmen, so ab. Keine Ahnung, 120 Gramm pro Meter?
Quadratmeter?
Ja. Am besten noch dicker.
Ich habe mir jetzt letztens einen neuen Aquarellblock gekauft, der hat glaube ich 300 Gramm pro Quadratmeter.
Und das ist auch schon richtiges Aquarellpapier dann.
Ja, aber da merke ich auch, dass ich das vor allem während des Malens gerne mal ganz leicht wählt und das stört dann eigentlich auch schon.
Mhm.
Also, weil ich neige dazu immer sehr viel Wasser zu benutzen.
Ja. Und vor allem auch so richtig dickes Papier, das fusselt. Da hast du Fusseln auf dem Bild irgendwann.
Habe ich bei mir jetzt noch nicht so gesehen, aber vielleicht ist es auch das Papier, sind es auch die Pinsel.
Also ich habe schon mit verschiedenen Pinseln, Farben gearbeitet und jedes Mal, wenn ich nicht so dickes Papier benutze, habe ich am Ende Fusseln drauf.
Oh, böses Papier.
Ich nehme immer so ein Mittelding, so zwischen gerade noch so normal und Aquarell. Ja, lass es 170 sein, 150, 180, was es hat, keine Ahnung. Ist noch relativ glatt und kann, ich benutze gerne die Aquarellstifte, da funktioniert es eigentlich auch ganz gut. Es wälzt sich zwar schon leicht hinterher, aber es geht noch so. Wenn man allerdings dann mit richtiger Aquarellfarbe rangeht, dann schwimmt das Bild davon, weil das Papier einfach das Wasser nicht so aufnehmen kann. Und weil wir jetzt ja, er hat immer nur gesagt, digital haben wir immer nur kurz angeschnitten. Es gibt natürlich auch für digitales Malen verschiedene Sachen, verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Hast du damit eh schon irgendwelche Erfahrungen gemacht?
Noch nicht so wirklich. Ich habe mir vor einiger Zeit mal ein billiges Graphic-Tablet gekauft. Das ist so ein Tablet, das kannst du per USB an deinen Computer anschließen. Und dann hast du dazu auch einen speziellen Stift und mit dem kannst du auf deinem Computer malen sozusagen. Also du kannst mit dem Stift auf diesem Tablet malen und das überträgt dann halt deine Bewegung auf den Computer und gibt halt dann auch spezielle Programme dafür, die extra dafür ausgelegt sind, damit zu malen. So Paint-to-Sky oder so. Mhm. Aber ja. Digitales Arbeiten ist jetzt nicht so mein. Irgendwie komme ich damit nicht klar.
Also ich muss auch sagen, ich habe hier so ein uraltes Bamboo Graphic Tablet rumliegen. Tut seinen Dienst noch ganz gut. Ich habe angefangen mit Photoshop Elements zu machen. Das gibt es bei den meisten Bamboo Graphic Tablets gratis dazu. Ist ein sehr praktisches Grafikprogramm, muss ich sagen. Kann man natürlich auch viel mehr machen als normalen damit, wie ich immer wieder feststelle. Und das ist auf alle Fälle ganz geeignet dafür. Sai ist natürlich einfach super, weil man damit Sachen machen kann, die man mit Photoshop nicht hinbekommt. Gerade Linien ziehen, schön kolorieren. Also eigentlich, wer wirklich nur malen möchte, würde ich einfach Sai empfehlen. Gibt auch als kostenlose Testversion, glaube ich, für 20 Tage.
30, glaube ich. 30? 20 oder? Warte mal, wie lange hatte ich meine denn? Ich glaube, ich hatte die 30 Tage. Also, ich will mich doch nicht festlegen.
Man kann die auf alle Fälle der Testversion holen und damit dann mal ein bisschen rumprobieren, wie einem das taugt. Ich persönlich finde es einfach nur schon zum Outline lohnt sich das Teil.
Ja. Vor allem, weil ich keine geraden Outlines ziehen kann, dann diese Linework-Layer. Mm-hmm. Ah, heilig.
Ja, die sind genial. Es ist echt schlimm, wenn man ein richtig, richtig schönes Motiv hat und man hat schon eine tolle Idee für die Koloration und alles funktioniert, dann kommen die Outlines und es wird nur noch eingekrakelt und gekritzelt und man ist am Fluchen und es läuft gar nicht. Und das kann man mit Sai halt vermeiden.
Ja.
So, wobei man sagen muss, was mir immer wieder auffällt, ist die Tatsache, dass man zwar traditionell wahnsinnig viel mehr Möglichkeiten hat als mit einem PC. Also eigentlich die Bilder, die am meisten gehypt werden, die man jetzt, die man halt online so viel sieht von den bekanntesten Künstlern, sind eigentlich meistens am PC gemalt. Ist euch das auch schon aufgefallen?
Ja, ich sehe auch, ich bin noch in einem anderen Forum, die ganzen User, die hypen total diese digitalen Bilder und die Bilder von mir, die jetzt nicht digital sind, die sind ja, das sieht schön aus und fertig und rennen zum nächsten digitalen Thema. Ja, werden halt viel mehr gehypt, weil sie sauberer aussehen vielleicht.
Ja, man kann damit halt auch irgendwie viel mehr tricksen, finde ich.
Ja, man kann halt alles im Nachhinein noch dreimal korrigieren. Man kann halt sagen, oh nee, das gefällt mir doch nicht, löschen, nochmal malen, das geht halt traditionell nicht und dann schleichen sich halt auch eher mal Fehler ein.
Ja. Also ich hatte es auch schon, also ich mal eigentlich fast nur traditionell, weil ich digital auch nicht so gut klarkomme. Und einmal war ich halt schon mit der Deadline richtig knapp dran und hatte einfach digital irgendwas hingeschmiert. Das sah aus wie Rotze mit Gras ungefähr. Das sollte Ultrigaria sein. Und bin dann einfach damit beim Photoshop drüber, Farben eingestellt, Lichteffekte drauf, Batschbumm. Und das sah gut aus. Und das, ja, bisschen schade eigentlich. Also auf der einen Seite ist es toll, dass man sowas machen kann. Auf der anderen Seite ist es einfach schade, weil man da eben gerade so viel tricksen kann.
Du kannst halt mit digitalen Bildern auch quasi mehr machen. Also du kannst sie transparent machen und sie dann irgendwo einfügen und Hintergründe aufwendiger gestalten. Und weil du sie quasi ja überall einfügen kannst mit ein bisschen Effekten.
Ja, das Ding ist halt auch, wenn man, ich glaube, es ist auch hauptsächlich das, wenn man 13 Bilder hat, sie sehen nie hundertprozentig sauber aus, weil das scannen sie meistens doch ein bisschen verhunzt. Und 13 Bild sieht halt wirklich nur richtig gut aus, wenn du es vor dir liegen hast, finde ich.
Ja. Denke ich auch. Ist doch immer sehr schade, weil wenn ich dann irgendein Bild male für einen Wettbewerb oder so und die dann einscanne, der Scanner, ich weiß nicht, was der macht, aber der. Na. Das geht nicht.
Also muss man sagen, Zeichner und Scanner hassen sich generell.
Ja.
Ja, das ist echt so, man hat ein super tolles Bild und scannt es ein und plötzlich ist das nur ein Pixelhaufen.
Dann sollte man sich überlegen, einen neuen Scanner zu schaffen.
Ja, die sind alle nicht besser. Oder wir haben alle den gleichen verrückten Scanner.
Ja, ich gebe mein Geld für Zeichenmaterialien aus. Da habe ich keine Kapazität für einen Scanner.
Ja, ich hab mir so einen billigen Scanner geholt und dachte, der tut schon. Und der tut's auch, aber... Mann. Das ist einfach nicht schön. Also ich mache auch eigentlich so, wenn ich für online ein Bild brauche, das werdet ihr sicher auch schon gemerkt haben, unsere ganzen Chaosbilder sind alle am PC gemalt, weil einfach sowas da malen und einzuscannen bringt es nicht so gut. Traurig, was auch sein mag.
Doch, ich denke mal auch ein bisschen bequemer, das einfach gerade am PC zu machen und dann direkt hochladen zu können, als Wachtelsachen rauszukramen, auf dem Papier zu machen, einzuscannen, vielleicht noch sauber zu machen und dann hochzuladen.
Ja. Ja, gut, relativ. Ich finde eigentlich, es geht schneller auf dem Papier zu malen als am PC. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Ja, geht bei mir meistens auch schneller, aber daran, dass ich am PC einfach unbegabt bin. Ich mache dann alles nochmal weg und mache es wieder neu und nochmal weg und wieder neu. Okay, mache ich auf dem Blatt Papier auch nicht anders, aber das mache ich halt nur so lange, bis ich eine ordentliche Skizze gefunden habe und dann mache ich daran auch weiter. Für den Skizziervorgang brauche ich dann im maximalsten Fall eine halbe Stunde oder so.
Mhm.
Und dann mache ich halt auch dran weiter. Aber auf dem PC, dann denkt man, oh nee, das sieht jetzt doch doof aus, dann mache ich es nochmal komplett neu. Und na, dauert dann ewig.
Was du mal machen könntest, wäre einfach eine Skizze am Papier malen, einscannen und dann die als Basis fürs digitale Bild nehmen.
Ja, kann man machen, aber irgendwie mag ich das nicht. Ich weiß nicht wieso, es gefällt mir nicht.
Ja. Also, es kommen gute Sachen raus. Ich muss ehrlich sagen, ich mache mir die den Aufwand. Ich bin zu faul dafür. Es ist da echt so, wenn ich am PC mal, ich finde das so schwierig, das ganze Bild im Überblick zu behalten. Das heißt, wenn ich da mit Struktur arbeite und eigentlich weiß, wie es aussehen müsste, im Endeffekt da ist es einfach, man zoomt die ganze Zeit raus und rein. Und auch wenn man sich beim Malen auf dem Papier einfach mal nur auf ein Ding konzentriert, man hat trotzdem das ganze Ding im Überblick. Aber wenn man halt am PC reinzoomt, dann sieht man den Rest nicht mehr. Und dann wird irgendetwas plötzlich zu groß und zu klein, wenn man einfach die Relation verloren hat.
Ja. Ist auch so.
Es hat schon erst eine Vor- und Nachteile.
Ja.
So, ich hoffe, wir haben euch jetzt noch einen schönen Einblick in die Fernseh gegeben. Also, wenn ihr euch jetzt irgendwie gedacht habt, okay, ich habe jetzt Lust bekommen, da mal ein bisschen einzusteigen, könnt ihr einfach mal am Visaboard vorbeischauen. Da gibt's immer nette Leute, die euch helfen. Meistens.
Ja, hallo, und wir sind da.
Und wenn ihr dann irgendwas gemacht habt, zeigt einfach ein Visaboard, habt keine Angst oder sowas. Niemand fängt mit einem perfekten Stil an oder mit perfekten Proportionen. Also einfach mal irgendwas hochladen, kritisieren, denn nur so kann man sich auch verbessern.
Ja, das stimmt wirklich. Es ist ganz furchtbar, wenn Künstler keine Kritik abhaben können, weil es ist echt wichtig, auf Kritik zu hören. Auch wenn es mal echt schwer fällt, sowas runterzuschlucken, aber ich muss einfach immer dran denken, es tut einem doch nur gut, wenn man es beherzigt. Und was man natürlich auch sagen muss, in Visaboard haben wir auch Wettbewerbe. Wir haben Schnitt alle zwei Wochen eine Pokédex-Projektrunde, wo ein Bild gezeichnet wird, was tatsächlich dann auch auf Visa-Fans veröffentlicht wird, wenn es denn gewinnt. Zu jedem Pokémon gibt es drei Gewinnerbilder, die dann auf der Visa-Fans-Hauptseite stehen und dort stehen bleiben, im entsprechenden Pokédex-Eintrag. Es gibt auch sind die regelmäßig oder unregelmäßig?
Die sind mehr oder weniger unregelmäßig.
Eigentlich ja. Ja, okay, also wann immer wir im Komitee eine Idee haben, gibt's auch mal einen Fanart-Wettbewerb. Wenn es immer wieder so eine göttliche Eingebung gibt, so, hey, wir könnten jetzt einen Wettbewerb machen. Man kann, also so viermal im Jahr bestimmt, glaube ich. Schon, oder?
Ja. Dafür haben wir regelmäßig das Pokédex-Projekt.
Eben, eigentlich mit dem Projekt zum Beispiel gut ausgelastet. Es gibt natürlich auch noch viel mehr. Es gibt ab und zu bereichsübergreifende Sachen, wo was gemacht wird. Es gibt, bald ist wieder der Bieterfans Adventskalender, hoffe ich.
Ja.
Also ich hoffe, dass es den geben wird. Da können dann auch hübsche Bildchen hinschicken. Es gibt immer Verwendungszwecke für hübsche Bildchen. Also wenn ihr einfach Lust habt, setzt euch ran, traut euch, malt und habt Spaß. Das ist das Wichtigste. Malen muss Spaß machen.
Malen macht Spaß.
Stimmt. Okay, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Genau. Und vielen Dank auch an Amarok, dass du hier dir die Zeit und Mühe genommen hast, unseren Fans mal ein bisschen was darüber zu erzählen.
Kein Problem, gerne.
So, Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.